Lord Vetinari, der Patrizier von Ankh-Morpork, stocherte im Tintenfass. Es enthielt auch ein wenig Eis. Er wandte sich an Yunin Ritkali, Hohepriester des blinden Io und inoffizieller Sprecher des religiösen Establishments der Stadt. »Wie seltsam. Das Eis ist nicht so dunkel wie die flüssige Tinte. Woran liegt das?«
»Vermutlich an der Wissenschaft.«
»Nun, wie dem auch sei. Was hast du eben gesagt?«
»Du musst diesem Drucktypen-Unsinn ein Ende bereiten, Havelock. Worte sind zu wichtig, um sie Maschinen zu überlassen. Gegen das Gravieren haben wir nichts, das weißt du ja. Aber Worte, die man auseinandernehmen kann, um aus ihren Einzelteilen neue Worte zu formen, so etwas ist gefährlich.«
Der Patrizier bedachte ihn mit einem langen, kühlen Blick. »Diese neue Art des Druckens lässt sich kaum mehr ignorieren. Immerhin gibt es im Achatenenreich große Druckereien. Und zweifellos bist du auch darüber informiert, dass die Omnianer ihr heiliges Buch Om in großer Zahl exportieren.«
»Evangelischer Unsinn. Du hättest ihn schon vor einer ganzen Weile verbieten sollen.«
»Eine Religion verbieten, Hochwürden?«
»Nun, ich meinte, ich bin sicher, dass mich niemand als Despot bezeichnen kann, Hochwürden.« Zumindest nicht zweimal.
Wie bitte?
Ich habe mir nur einen Scherz erlaubt, Herr.
Oh, ja, aha. Die Worte zerfaserten in der Luft. Nun, ich fürchte, den Omnianern steht es völlig frei, ihre guten Nachrichten über Om zu verbreiten. Aber sei guten Mutes. Bestimmt hast du auch eine frohe Botschaft bezüglich Io.
Was? Oh, ja, natürlich. Im letzten Monat hat er sich erkältet, aber inzwischen ist er wieder wohlauf.
Das sind gute Neuigkeiten. Die Drucker wären sicher bereit, sie für dich zu verbreiten. Eine Zivilisation basiert auf Worten, Hochwürden. Worte sind Zivilisation. Die Welt dreht sich, Hochwürden, und wir müssen uns mit ihr drehen.
Lord Vetinari lächelte.
Blick aus dem Fenster und sag mir, was du siehst.
Nebel.
Vetinari seufzte. Manchmal hatte das Wetter kein Gespür für narrative Zweckdienlichkeit.
»Aber bei gutem Wetter könntest du den großen Nachrichtenturm sehen. Worte fliegen hin und her, erreichen uns von allen Ecken des Kontinents. Hast du vom N-Commerce gehört?«
»Mit dem kommerziellen Kram kenne ich mich aus. Die vielen Handelsschiffe.
Ich meine, heute kann man eine Nachricht nach Genua schicken und ein Glas Krabben bestellen. Ist das nicht erstaunlich?«
»Sie wären ziemlich teuer, wenn sie hier eintreffen, Herr.«
»Es war nur ein Beispiel.«
»Willst du andeuten, dass Krabben per Semaphor reisen könnten? Nun, vielleicht ließ es sich irgendwie bewerkstelligen, sie von einem Turm zum nächsten zu werfen.«
»Ich wollte darauf hinweisen, dass Dinge, die früher als unmöglich galten, heute kaum mehr ein Problem darstellen. Zwei junge Männer, die in einer Werkstatt basteln, können die ganze Welt verändern.«
Er trat zu einem Tisch, auf dem eine Karte der Scheibenwelt lag.
»Vor 1000 Jahren haben wir die Welt für eine Schüssel gehalten. Vor 500 Jahren wussten wir, dass hier eine Kugel ist. Heute hingegen wissen wir, die Welt ist flach und rund und wird auf dem Rücken einer Schildkröte durchs All getragen.«
Er bedachte den Hohepriester mit einem weiteren Lächeln.
»Fragst du dich nicht, welche Form sie morgen haben könnte?«
Doch eine Eigenschaft der Ritkallis bestand darin, einen Faden erst dann loszulassen, wenn das ganze Kleidungsstück aufgezogen war.
»Außerdem haben sie kleine Zangen.«
»Wer?«
»Die Krabben. Damit würden sie sich festhalten und...«
»Du nimmst meine Ausführungen zu wörtlich, Hochwürden.«
»Oh.«
»Ich wollte nur Folgendes betonen. Wir können lediglich... mitsingen.«
Ritkali richtete einen argwöhnischen Blick auf Vetinari.
»Bilde ich es mir nur ein oder riecht es hier ziemlich streng?«
Lord Vetinari musterte ihn verwundert und sah dann nach unten. Ein Korb stand unter dem Schreibtisch, darin schien ein toter Hund zu liegen. Alle vier Beine wiesen nach oben, nur gelegentlich abgehende Blähungen ließen den Schluss zu, dass vitale Prozesse stattfanden.
»Es liegt an seinen Zähnen.«
Der Hund namens Wuffel drehte sich auf die Seite und sah mit einem schwarzen, unheilvollen Auge zu dem Priester auf.
»Es geht ihm gut. Wie alt ist er jetzt?«
16, sagte der Patrizier. »In Menschenjahren sind das mehr als 100.«
»Ich schätze, man gewöhnt sich an den Geruch.«
»An welchen Geruch?«
Lord Vetinari wäre verwundert gewesen, dass nicht weit entfernt in einem Keller jemand an die Wand gekettet war, der große Ähnlichkeit mit ihm hatte. Die Kette war recht lang und ermöglichte es dem Mann, Tisch, Stuhl, ein Bett und ein Loch im Boden zu erreichen. Derzeit saß er am Tisch. Ihm gegenüber hatte Herr Nardel Platz genommen. »Nun, Charlie, was hältst du davon?«
»Es ist doch nicht illegal, oder?« »Aber 10.000 Dollar bekommt man nicht für ein paar Worte.«
»Charlie, Herr Tulpe hier hat einmal noch mehr Geld für einige wenige Worte bekommen.« »Ja, meine Worte waren, gib mir das Geld, wenn die Kleine nicht dran glauben soll.«
Es roch plötzlich nach Mottenkugeln. Charlie sah immer wieder zum überaus kräftig gebauten Herrn Tulpe, der in der einen Hand eine Tüte hielt und der anderen einen Löffel. Mit diesem Löffel schaufelte er weißes Pulver zur Nase, zum Mund und einmal sogar, wenn Charlie seinen Augen trauen konnte, zum Ohr. Die größte Schwierigkeit mit Herrn Tulpe war nicht sein Drogenproblem. Er wollte eins haben. Sein eigentliches Problem war Dummheit, die sich immer dann bemerkbar machte, wenn er etwas entdeckte, das in kleinen Beuteln verkauft wurde. Er versuchte mit Mehl, Salz, Backpulver und Schinkenbrötchen Hai zu werden. Er hatte sich gerade halb durch eine Tüte voller Mottenkugeln gearbeitet. »Wir möchten nur einige Tage deiner Zeit«, sagte Herr Nardel, »und dann hast du ein Vermögen.«
»Na schön, aber warum habt ihr mich dann entführt? Im einen Augenblick schloss ich für die Nacht ab und im nächsten, bam!«
»Weil du ein besonderer Mann bist, Charlie.« »Ja«, brummte Herr Tulpe, das Gesicht halb hinter einer weißen Pulverwolke verborgen.
»Am Freitag muss ich zurück sein. Bis Freitag ist doch alles vorbei?«
William blätterte in seinem Notizbuch. Erstaunlich. An nur einem Tag hatte er nicht weniger als ein Dutzend Dinge für seinen nächsten Nachrichtenbrief entdeckt. Einer der goldenen Reißzähne der Statue des Krokodilgottes Offler war gestohlen worden und in der geflickten Trommel hatte ein recht interessanter Kampf stattgefunden. Er war recht zufrieden mit seiner Beschreibung. Woraufhin Bretzock, der Barbar, einen Tisch hob und Moltin, dem Räuber, einen Schlag versetzte und rief, »Nimm das, du verdammter Bastard!« Dies führte zu einem Krawall, bei dem 5 oder 6 Personen verletzt wurden. Er nahm den Text mit zum Eimer und Gunilla setzte die Drucktypen zusammen. Ein Zwerg namens Bodoni, in der Druckerhierarchie schien er an zweiter Stelle zu kommen, blickte auf die Textspalten.
»Sieht ein bisschen langweilig aus. All die Buchstaben auf einem Haufen, wie in einem Buch.«
William sah auf die gedruckte Seite. Eine Idee wuchs in ihm. »Wie wär's, wenn wir jedem Abschnitt eine kleine Überschrift geben?« Er griff nach einem Zettel und kritzelte 5 bis 6 bei Krawall in Taverne verletzt.
»Ja, das klingt ganz gut.«
»Wie nennst du deinen Nachrichtenbrief?«
»Oh, er hat keinen Namen.«
»Du solltest ihn irgendwie einprägsam benennen.«
»Mit Namen bin ich nicht besonders gut. Wie wär's mit Ankh-Morpork-Neuigkeiten und Item?«
Gunilla wählte einige Typen aus den Kästen, schraubte sie zusammen, befeuchtete sie mit Tinte und rollte ein Blatt Papier über sie hinweg. William las Ankh-Morpork, Times und Neuigkeiten.
»Oh, ich habe nicht richtig aufgepasst.«
»Ich weiß nicht. Lass und Neuigkeiten weg und mach aus dem großen I ein kleines und aus dem kleinen T ein großes.«
»Alles fertig. Wie viele Kopien möchtest du? 200?
Es lohnt sich kaum, die Presse für weniger Exemplare zu benutzen.«
»Meine Güte, bestimmt gibt es in der Stadt nicht so viele Leute, die $5 dafür bezahlen würden.«
»Dann verlang einen halben Dollar. Das wären $50 für uns und $50 für dich.«
William starrte den strahlenden Zwerg an. »Aber ich muss die einzelnen Exemplare verkaufen. Sie sind keine Plätzchen in einer Konditorei. Ich meine...«
Er schnupperte. Seine Augen begannen zu tränen. »Auch das noch. Ich kenne diesen Geruch.« Die Tür öffnete sich knarrend.
Über den Geruch des stinkenden alten Ron lässt sich Folgendes sagen. Nach einigen Minuten in seiner Gegenwart lief den Leuten das Schmalz aus den Ohren und Haare begannen zu bleichen. Seine Hände waren tief in die Taschen geschoben und aus einer dieser Taschen ragte eine Leine hervor. Das andere Ende war am Hals eines kleinen, gräulichen, terrierartigen Hunds befestigt. Aus verkrusteten Augen sah er zu William auf und sagte, »Wuff!«
»Was will er?« fragte Gunilla. Die Nieten an seinem Helm wurden stumpf. »Glaubst du, er hat einen Auftrag für uns?«
»Das bezweifle ich«, sagte William. »Er ist eine Art Bettler. Meistens steht er einfach nur da, bis ihm die Leute etwas geben, damit er weggeht.«
Der stinkende alte Ron streckte die Hand aus.
»Stimmt haargenau. Versuch's bloß nicht mit Schmusgequatsch, ihr Trottel. Ich hab's Ihnen gesagt, verflixt.«
Gunilla kratzte seinen Bart.
Eins ist mir an dieser Stadt aufgefallen, sagte er. Die Leute kaufen einfach alles von einem Mann auf der Straße. Er griff nach einigen noch druckfeuchten Nachrichtenblättern. Verstehst du mich?
Mist und verflucht.
Was bedeutet das deiner Meinung nach? Ja oder nein?
Wahrscheinlich ja, sagte William.
Na schön. Wenn du das hier für 20 Cent pro Stück verkaufst, so bekommst du...
Hey, du kannst sie nicht so billig verkaufen.
Warum nicht? Jeder wäre bereit, 20 Cent zu bezahlen. Es gibt viel mehr arme Leute als reiche, und von ihnen bekommt man leichter Geld.
Er sah Ron an und schnitt eine Grimasse.
Hast du irgendwelche Freunde?
Ich hab's ihnen gesagt, Mist und verflucht.
Er treibt sich mit einigen Unglücklichen herum, die unter einer der Brücken wohnen.
»Nun«, Gunilla winkte mit einer Ausgabe der Times, »richte deinen Freunden aus, wenn er diese Nachrichtenblätter für 20 Cent pro Stück verkauft, dürft ihr jeweils einen hübschen Cent für euch behalten.«